Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie im Namen des Rektors hier im Wissenschaftskolleg begrüßen zu einem Vortrag von Philipp Manow. Mein Name ist Christoph Möllers und ich bin Ihr Permanent Fellow. Philipp Manow ist Fellow dieses Jahrgangs am Wissenschaftskolleg und zugleich ist er Professor für vergleichende politische Ökonomie an der Universität Bremen. Aus Hamburg kommend ging er zum Studium der Politikwissenschaft zunächst nach Marburg, damals noch eine Kaderschmiede von K-Gruppen, die teilweise heute, wie Sie wissen, in der griechischen Regierung aktiv sind, um von dort an die Freie Universität ans OSI zu wechseln und dort sein Diplom als Diplom-Politikwissenschaftler abzulegen. Von Berlin schlug es ihn dann nach Köln ans Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, an dem er meinem Eindruck nach seine viele maßgebliche Erfahrungen und Formatierungen seines wissenschaftlichen Denkens erfuhr. Dort wurde er promoviert mit einer Arbeit zur Gesundheitspolitik in der Wiedervereinigung, einer glasklaren, aber auch knochentrockenen Arbeit zur Policy-Forschung und zur Frage, wie es sich denn nun mit den Optionen der Gesundheitspolitik im Rahmen der Wiedervereinigung so verhalten hat. Sehr interessant. Dort. Es wird immer besser. Ich fange hoch an, aber steigere dann auch noch langsam. Er habilitierte sich zu einer ideengeschichtlichen Arbeit und wurde kurz danach Leiter einer Projektwoche am Max-Planck-Institut, bevor er zunächst auf einen Lehrstuhl für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz berufen wurde, dann auf einen Lehrstuhl für moderne politische Theorie an der Universität Heidelberg und dann schließlich auf den Lehrstuhl für vergleichende politische Ökonomie in Bremen. Schon diese Lehrstuhldenominationen zeigen die Breite von Philipp Manows Werk und das ist, wie mir scheint, gerade für die politischen Wissenschaften ganz ungewöhnlich, jedenfalls in Deutschland. Ich persönlich bin Öffentlichrechtler und Öffentlichrechtler betrachten die Politikwissenschaften immer so ein bisschen wie ein Halbgeschwister. Es gibt in gewisser Weise ein gemeinsames Elternteil, eine Mutter, das sind wahrscheinlich die alte Politik, sondern eine einheitliche Theorie der Politik. Nein. Sicherlich nicht die Historie. Und dann gibt es gleichzeitig unterschiedliche Eltern. Wahrscheinlich ist das relativ klar im öffentlichen Recht so, dass das römische Recht das andere Elternteil ist. Das öffentliche Recht und die Politik machen das öffentliche Recht. Was aber ist das Elternteil der Politikwissenschaften? Meinem Eindruck nach ist das eine Frage, die Politikwissenschaften selbst so ein bisschen in eine Identitätskrise getrieben hat, eine permanente, die teilweise dann sogar zu so etwas wie einer vielleicht multiplen Persönlichkeitsstörung geführt hat. Jedenfalls dazu, dass Politikwissenschaftler heute relativ separiert voneinander empirische Policy-Forschung, politische, normative politische Theorie, vergleichende qualitative Regierungslehre und internationale Beziehungen zum Beispiel betreiben, ohne viel miteinander zu reden. Das ist ganz anders bei Philipp Manow und er repräsentiert in gewisser Weise beides und das ist die eigentliche Kunst, nämlich die Einheit des Faches bei Bewahrung ihrer methodischen Ausdifferenzierung. Also ein Interesse an Wirtschaft und an Religion, an Nationalem und an Internationalem, an Historischen und am Systematischen und vor allem halt auch an Quantitativen und Qualitativen zugleich. Liest man Manows Bücher, so bekommt man, und es sind viele, er ist in Mainz produktiv, Bücher über Gesundheitspolitik, über die monarchische Repräsentation, parlamentarische Repräsentation im Schatten des Königs, vielleicht, das muss, wenn man anfangen will, Manow zu lesen, über das Wahlrecht, über die Ideengeschichte und Bildgeschichte des Leviathan. Liest man diese Bücher, so bekommt man vielleicht weniger eine große Theorie präsentiert, als vor allem Einsichten. Verschiedene Einsichten, die einem weiterhelfen, über Fragen der Politik nachzudenken. Etwa, man kann dem deutschen Ordoliberalismus vieles vorwerfen, sicherlich nicht, dass er liberal ist. Und diese schon bekannte Einsicht wird von Manow erst einmal nochmal prägnant analysiert und dargestellt und dann weitergeführt zu einer interessanten Theorie, die sagt, im Prinzip handelt es sich beim deutschen Ordoliberalismus bei einem Produkt oder einem Projekt einer protestantischen Wirtschaftsethik. Eines bestimmten Status der protestantischen Ethik und einer bestimmten politischen Dimension, die sich nicht auf Nationalsozialismus reduzieren lässt, aber doch immens autoritär ist und die, sagen, aus einem genuin theologischen Erkenntnisinteresse zunächst einmal sich auch Problemen der Ordnung der Wirtschaft zuwendet. Das ist interessant, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir in jüngerer Zeit sehr viel über Fragen von Personalismus und dem Ursprung von Menschenrechten und so weiter nachdenken, die sehr oft reduziert werden auf katholisches Denken. Und wir eigentlich gerade mit der konfessionsdifferenziellen Analyse von Manow auch wieder etwas von wie Gemeinsamkeiten zwischen katholischem und protestantischem Denken einer bestimmten Epoche entdecken können. Oder man mag sich mit Habermas daran erfreuen, dass es in Großbritannien eine Sphäre, eine Zeit gab, in der Öffentlichkeit allgemeine Debatte, Zeitungswesen und Parlamentarisierung Hand in Hand miteinander gehen. Nur leider gab es diese Zeit nie, denn alles, was darüber geschrieben wird, ist in diesem Zusammenhang einfach falsch. Denn, wie Manu in seinem Buch Brückenklar nachweist, waren parlamentarische Debatten in Großbritannien bis tief ins 19. Jahrhundert nicht öffentlich und wurde die demokratische Öffentlichkeit, parlamentarische Deliberation geradezu als eine Gefährdung des parlamentarischen Systems wahrgenommen. Davon ließ man lieber die Finger. Man mag dem Europäischen Parlament vorwerfen, es würde die europäischen Völker oder das europäische Volk nicht angemessen repräsentieren. Eine Gruppe allerdings wird verdammt gut im Europäischen Parlament repräsentiert und auch besser als in den allermeisten mitgliedstaatlichen Parlamenten, nämlich die Gruppe der Europagegner. Diese sind aufgrund von genau aufgearbeiteten, quantitativ untersuchten Spezialitäten des Wahlrechts zum Europäischen Parlament im Vergleich zu den zentristisch orientierten Wahlrechten der allermeisten Mitgliedstaaten viel eher in der Lage, diese Form von im Grunde ja immer noch als Devianz verstandener politischer Präsenz der Präferenz der Eurokritik tatsächlich zu repräsentieren. Das führt uns natürlich zu der paradoxen Situation, dass die Institution, die von Europakritikern so vehement abgelehnt ist, im Grunde gerade diejenige ist, die ihnen ein Forum gibt und eine Stimme. Solche und viele andere Einsichten finden wir in Manus Werk. Und er lässt uns in gewisser Weise, und das scheint mir eine zusätzliche Stärke seines Oeuvres und Teil der Einheit dieses Werks zu sein, er lässt uns in gewisser Weise auch immer mit ihnen allein. Daraus folgt eine Menge, was da steht. Aber was daraus genau folgt, was man damit machen soll, was das als Baustein für ein Weltbild und eine große Theorie so richtig ergibt, das muss der Leser dann schon selbst wissen. Weltentwürfe wird man bei ihm vergeblich suchen, ebenso für jedes Problem eine Lösung. Sondern erst einmal das Problem und den Leser, der damit allein ist. Eines der großen Probleme der deutschen Geschichte ist ihr Verhältnis zum Parlament. Und der Parlamentarismus bleibt nach wie vor sowohl in Rechtswissenschaften als auch in den politischen Wissenschaften notorisch untererforscht. So untererforscht, dass Parlamentsforscher manchmal sozusagen so eine eigene Spezies bilden, eine Art von disziplininterner Randgruppe. Das ist angesichts der Fülle und Breite des Werks von Philipp Manow in seinem Fall nicht gegeben. Er mag die Parlamentarismusforschung in Deutschland mal wieder ein bisschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit führen. Und einen Schritt dazu wird er heute tun, indem er über Parlamentarisierung Deutschlands 1880 bis 1960 spricht. Vielen Dank.